im Hintergrund gelandet. Egal. Weiß nicht, wie es euch beim Singen jetzt gegangen ist, bei der Zeit der Anbetung gegangen ist, wenn wir einen Gott besingen, der einzigartig ist, der liebevoll ist, der unvergleichlich ist. Ein Gott, der uns nie im Stich lässt, der immer treu ist. Ich weiß nicht, was dir da so durch den Kopf gegangen ist. Ich habe an Leute gedacht, die das nicht so empfinden, die eine blöde Woche hatten, die gerade Ungerechtigkeit erleben, wo andere Menschen fies sind. Und man kann auch weitergehen. Leute, die unterdrückt werden, die einfach ein Leben haben, wo du sagst, Mann, was ist das für ein Leben? Und ihr kennt das alle, die Frage, wir haben so ein großes Maß an Ungerechtigkeit bei uns in der Welt, die schreit zum Himmel. Sogar zur Zeit der Sklaverei gab es nicht so viele Sklaven, wie es heute gibt in der ganzen Welt. Leute, die unfrei sind, Leute, die verkauft werden, die ja Leibeigene sind, die ohne Pass irgendwo arbeiten müssen. Es gibt ein hohes Maß an Ungerechtigkeit in der Welt. Wir hatten hohe Ziele, Klimaziele. Hunger sollte bekämpft werden. Hunger ist immer noch da. Es gibt immer noch zu viele Menschen, die von unter $2 am Tag leben müssen. Und wo wir uns die Frage stellen, hey, warum schaffen wir das nicht? Warum geht das nicht? Oder noch weiter gedacht, die Frage stellen, hey, Gott, es ist deine Welt, du hast sie geschaffen. Du liebst Menschen, du liebst den einen wie den anderen. Wie kann es sein, dass der eine im absoluten Überfluss lebt, dass er so viel Geld hat, sein Leben ist zu kurz, um es auszugeben. Und bei dem anderen, der schafft es nicht mal bis zum Monatsende. Und bei einem anderen, der schafft es nicht mal bis heute Abend, der weiß heute noch nicht, was er heute Abend isst. Wie kann das sein? Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit in der Welt? Und schnell wird die Frage laut eben, hey, wie denkt denn Gott darüber? Ist er da? Ist Gott nicht da? Ist er abwesend? Hat er sich von der Welt verabschiedet? Guckt er weg? Lässt er sie ins Verderben rennen? Und die Frage wird natürlich herangetragen, wenn du als Christ lebst, wenn du deinen Glauben kommunizierst, von Gott begeistert bist, von Gott sprichst, wo bleibt denn dein Gott? Erklär mir das doch mal. Wie kann denn Gott das zulassen, dass bei den Ärmsten der Armen wieder eine Flut drüber geht? Ob das in Haiti ist oder irgendwo anders. Wie kann es sein, dass es die Ärmsten der Armen trifft? Ob das im Südsudan ist? Wie kann es sein, dass dort, wo es Menschen sowieso schon schlecht geht, sie extra noch unter Korruption leiden? Wie kann das denn sein? Warum ist das so? Und die Antworten darauf, die habe ich nicht. Im Buch Amos finden wir einige Hinweise, wie Gott denkt. Und das Buch Amos, das gibt uns so einen Einblick in Gottes Herz, einen Einblick darin, wie Gott empfindet, wie Gott das Ganze sieht, wie Gott die Welt sieht. Denn die Situation ist vergleichbar. Zur Zeit des Amos ist auch nicht alles rosig gelaufen. Zur Zeit des Amos gab es himmelschreiende Ungerechtigkeit und damit werden wir uns beschäftigen. Deshalb sind wir von unserem Zeitempfinden her gar nicht so wahnsinnig weit entfernt von dem, was wir im Buch Amos lesen. Und bevor wir da hinkommen, möchte ich euch kurz mit reinnehmen, in welche Welt tauchen wir denn ein jetzt in diesem Monat mit dem Buch Amos? Wo ist denn das genau? Welche Zeit ist denn das? Buch Amos ist ein Buch in der Bibel und ich möchte euch ein paar Hintergrundinformationen mitgeben, die uns helfen, das Buch besser zu verstehen und seine Botschaft zu knacken und seine Botschaft so auf den Grund zu kommen. In der ersten Folie gibt es so eine Übersicht, das ist so die Entwicklung Gottes mit seinem Volk, so hin und her. Angefangen von der Schöpfung, wie sie die Bibel beschreibt, bis hin über den Turmbau zu Babel, der Auszug aus Ägypten, die erste Kurve auf der linken Seite, bis hin zum Königreich, wo das Volk Israel, das in der Sklaverei gewesen ist, endlich eigenes Land bekommt. Und dann das Königreich mit den berühmten Königen Saul, David und Salomo. Und schon bevor das Königreich überhaupt entstand, hat Gott gesagt, wenn ihr euch nicht in dem Land nach meinen Maßstäben richtet, dann wird es schwierig werden für euch. Denn ihr seid erwählt, ihr seid ein besonderes Volk. An euch will ich zeigen, was es bedeutet, wenn jemand mit mir lebt. Und danach gab es diese Teilung in Nord- und Südreich. Das sieht man schön, wo dieser rote Strang auseinandergerissen wird. Und in diese Zeit gibt es oben dieses Nordreich und unten dieses Südreich. Südreich heißt Benjamin und Juda, Nordreich an die restlichen 10 Stämme Israel. Und schließlich kommt es dahin, dass das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft geführt wird. Das heißt, das Volk der Assyrer erobert das Nordreich. Und dann später die babylonische Gefangenschaft, das Großreich Babylon erobert das Südreich, löst dann das assyrische Großreich ab und so weiter. Und wir befinden uns mit dem Buch Amos Genau in dieser Zeit, wo es so ganz viel Trouble gibt, wo die ganzen Namen nebeneinander geschrieben sind, findet man an einer Stelle, wenn man genau hinsieht, dass den Namen Amos, seht ihr dort rechts neben Hosea stehen. Ich weiß nicht, ob man das von hinten lesen kann. Von vorne kann ich es lesen, von hinten wird es wahrscheinlich keine Chance. Ja, sorry. Jetzt bräuchte ich so einen schönen Laserpointer, der am besten mit Vergrößerungsglas das Ding noch hier hervorhebt. Aber zumindest, wo diese schwarze Linie dort beginnt, dort kommt der Prophet Amos zum Tragen. Schwarze Linie, seht ihr nicht mal die? Hey, wow, aus dem Off, there is a God. Okay, anders. Das Buch Amos ist ein prophetisches Buch im Alten Testament und es gehört zu den sogenannten 12 Propheten. Ich habe eine Übersicht gefunden, wo die ganzen Bücher des Alten Testamentes aufgeführt sind. Und das Buch Amos ist wirklich so ein ganz Mini-Teil. Ich gehe davon aus, ihr könnt ihn nicht sehen. Wo ist der Laserpointer? Ja, okay, ihr habt ihn entdeckt. Da unten hat 9 Kapitel. Man sieht also anhand der Balkenhöhe, welchen Anteil diese Bücher im Alten Testament haben. Und er gehört zu den sogenannten prophetischen Büchern. Lasst euch nicht irritieren, die Übersicht ist etwas weiterführender als das, was wir heute brauchen. Da steht nämlich noch die hebräische Einteilung im Alten Testament, also Gesetz, frühe Propheten, Schriften und so weiter. Das ist für heute nicht wichtig. Wichtig ist, ich wollte euch zeigen, dass Amos so ein relativ kleines Buch ist und dass es zu den sogenannten 12 Prophetenbüchern zählt. Das ist wichtig, weil es das Genre des Buches bestimmt. Also mit welcher Art von Literaturgattung haben wir es denn überhaupt zu tun? Es ist ein Prophetenbuch. Das heißt, Gott hat eine Botschaft, die er Menschen weitergeben wollte, die er seinem Volk weitergeben wollte. Und er macht das mit Hilfe eines Propheten, den er beauftragt und dem er Worte sagt, die er weitergeben soll. Und dieses Geschehen an sich ist etwas Besonderes, weil man damals hätte auch eine relativ technische Möglichkeit finden können, um eine Nachricht an den Mann zu bringen. Man konnte damals, zu dieser Zeit im 8. Jahrhundert vor Christus, sehr gut das Ganze auf Pergament schreiben und das Ganze verschriftlichen und einfach sozusagen ein Papier weitergeben. Gott hat aber ganz bewusst eine andere Methode gewählt. Er hat eine persönliche Methode gewählt. Er hat gesagt, ich schicke eine Person, die etwas sagt, weil es um Menschen geht. Und da sehen wir, dass Gott ein Anliegen hat für Menschen. Ihm geht es nicht einfach nur darum, zack, die Informationen rauszubekommen, zu sagen, hier macht mal, was ihr damit macht, ist mir völlig egal. Er schickt eine Person, die ihn selber vertritt, die an seiner Stelle auftritt und etwas sagt. Wer ist dieser Amos? Was ist das für ein Mann? Da gibt es jetzt gleich eine kurze Übersicht. Amos ist ein wohlhabender Herdenbesitzer. Er ist kein Berufsprophet. Sondern er ist, man könnte sagen, er ist ein Unternehmer, er hat verschiedene Angestellte, hat 2 Branchen, in denen er tätig ist, Herdenbesitzer, also Viehzucht und Maulbeerfeigenzüchter. Das sind damals Leute gewesen, die wirklich Experten gewesen sind. Wie man das heute vielleicht sagt, er ist ein Edelwinzer, so kann man das vergleichen. Nicht dieselbe Dings, aber man kann die Qualifizierung sehen. Und er gehörte wohl zu den bedeutendsten Männern seiner Stadt Tekoa, die sich in Juda befindet, also im Südreich. Ich habe vorhin gesagt, das Reich ist geteilt worden, Nord-Süd, und er ist sesshaft, wohnt in Tekoa im Südreich in Juda. Das ist in der Nähe von Jerusalem, was damals die Hauptstadt vom Südreich gewesen ist. Tekoa war eine Garnisonsstadt, das heißt kein Kuhdorf, sondern eine Stadt, wo man um das Weltgeschehen wusste. Man wusste, was passiert, man wusste, was im Nordreich geschieht, man wusste um die Politik, man wusste, was in der Welt los ist. Die Informationen sind dort angekommen und Amos als einer der bedeutenden Männer, er wusste Bescheid. Er war nicht ein Bauer, der irgendwo ganz hinten gelebt hat, nichts gegen Bauern, aber der von Informationen abgeschnitten gewesen ist. Das war Amos nicht, sondern er war jemand, der in seiner Branche, der als Unternehmer tätig ist und der wusste, was um ihn herum passiert. Dort kannte er sich aus. Und so war auch die Stadt bekannt als Ort der Weisheit und der Politik und Zeitgeschehen war dort präsent. In welcher Zeit spielt das Ganze? Also wir haben jetzt die Person gesehen, jetzt kommt die Zeit. Es ist die Zeit des geteilten Reiches, habe ich ja schon gesagt, Nordreich, Südreich. Hier seht ihr die beiden Reiche nochmal. Israel steht dort in Kursiv, genauso unten Juda. Und es ist eine Zeit, wo es relativ gut lief. König Jerobeam II. War der Herrscher vom Nordreich, Usia im Südreich und Amos ist etwa 760 vor Christus aufgetreten. Beide Reiche, Nord- und Südreich, hatten politische Stabilität gehabt. Das war nicht immer so. König David hat ja das Reich ausgeweitet und die Grenzen sichergestellt. Dann gab es drumherum mit den Nachbarvölkern, ob das die Aramäer waren oder die Moabiter oder andere, gab es immer wieder Trouble. Und in der Zeit, wo Amos auftritt, waren aber die Nachbarvölker selbst geschwächt, wieder durch ihre Nachbarvölker. Wenn die nämlich an einer anderen Front kämpfen, können sie diese Grenze hier in Ruhe lassen. Und da konnte also Israel im Norden und Juda im Süden konnten ihre Grenzen wieder sichern. Und es war also außenpolitische Ruhe für Israel. Frieden, Freiraum, Kontrolle der Handelswege. Und du bist sozusagen der Herr im eigenen Land. Du wirst nicht fremdgesteuert. Das ist wichtig zu wissen, was den Hintergrund betrifft. Und die zweite Geschichte, Wirtschaft und Soziales. Man kann sagen, dass es den Leuten damals gut geht. Das finden wir im Buch Amos und das finden wir in anderen Quellen. Es gab durch den internationalen Handel einen relativ guten Wohlstand. Es gab eine richtige Klasse an Leuten, die sind richtig, richtig reich geworden. Schon allein diese Aufzählung Winterhaus, Sommerhaus, elfenbeingeschmückte Häuser, die zeigen, dass man jetzt nicht nur so einen Hauptwohnsitz hatte, sondern dass man da schon mehrere hatte. Es gab Luxus in allen Lebensbereichen. Es wird von gemästeten Kälbern gesprochen, von erlesenen Weinen, von den besten Ölen, mit denen man sich salbt. Es gab verwöhnte und geldgierige Frauen, die spricht Amos direkt an einer Stelle, weil sie sozusagen sich in ihrem Luxus laben und ihre Männer anstiften, noch mehr heranzuschaffen. Das kreidet Amos an einer Stelle an. Und man sieht, es geht so, man lebt das Leben sorglos. Es läuft einfach. Das Geld kommt und man wähnt sich in Gottes Gunst. Gott ist gut zu uns. Wir sind gesegnet. Wir haben ein Einkommen, wir haben Sicherheit, die Jobs sind sicher. Und gleichzeitig wächst mit diesem Wohlstand Habgier, noch mehr haben wollen. Und es wächst Ungerechtigkeit, sich gegenseitig auszunutzen. Die Armen wurden gleichzeitig unterdrückt, wurden versklavt. Man braucht ja Arbeiter für den eigenen Hof- und Hausstaat. Und es gab entartete Gottesdienste. Also Gottesdienste ging in die Richtung, man wollte nur das Beste vom Besten, den besten Wein. Und dann hat man eben mehr getrunken im Gottesdienst. Und es ist einfach entartet, das Ganze. Frauen haben mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt. Und man hat sich anderen Göttern hingegeben. Man hat mal einen anderen Gott ausprobiert. Wie klappt es denn dabei? Und was könnte der noch für uns tun? Und die Gottesdienste liefen dann so ab. Man sitzt dort und wartet im Prinzip auf den Montag und überlegt sich im Gottesdienst schon, was könnte ich denn morgen noch aufreißen an Business? Was könnte ich denn morgen noch von Deal einfädeln? Und Amos kreidet an, hey Leute, ihr sitzt im Gottesdienst, ihr sitzt am Sabbat, ihr feiert die Feste, äußerlich sitzt ihr da, aber innerlich seid ihr schon längst wieder in der nächsten Woche, seid schon längst bei den nächsten Deals, seid schon längst bei den nächsten Kundengesprächen, wie auch immer. Und das sind die Sachen, die er ankreidet, aber das ist die Zeit, in der sie leben. Es ist eine Zeit des Wohlstandes, wo es gut ging, wo man sagen kann, es läuft. Und den Bibeltext, den wir heute lesen, das sind die ersten beiden Kapitel vom Buch Amos, die sprechen in diese Zeit rein, aber sie sprechen zuallererst die Völker drumherum an. Denn Gott hat eine Botschaft für sein Volk. Und er ist aber so geschickt, dass er nicht das Volk sofort vor den Kopf stößt, sondern er versucht es erstmal zu gewinnen, für das Weltgeschehen zu gewinnen. Und deshalb fängt er an, die Ungerechtigkeit in anderen Völkern zu thematisieren. Und es ist so, in den ersten Kapiteln, die wir gleich lesen werden, die ersten Versen, die wir lesen werden, wird das Volk, die Adressaten seiner Botschaft, werden immer schön genickt haben. Und genau so ist es. Genau so ist es. Das haben die verzapft und das kann nicht wahr sein. Gut Gott, dass du endlich eingreifst und dass du dem Unheil ein Ende machst. Und so zieht Gott den Kreis immer enger und stellt den Fokus immer schärfer, bis er am Ende sozusagen als unangenehmen Höhepunkt auf das Nordreich, auf die Israeliten selbst zu sprechen kommt. Denn das ist der Adressat der Botschaft. Die Botschaft gilt dem Nordreich, dem Reich Israel. Das sind diejenigen, die die Botschaft bekommen. Ich möchte mit euch die ersten beiden Kapitel des Buches Amos lesen. Die werden hier vorne mit angeschlagen, wenn ihr selber eure Bibeln dabei habt. Aufschlagen oder nachscrollen oder wie auch immer. Lest einfach mit. Amos Kapitel 1, Vers 1. Reden des Amos, eines Schafzüchters aus Tekoa, über Israel. Er empfing die Botschaft in Form von Visionen, als Uzia, König von Juda, und Jerobeam ben Joasch, König von Israel, war. 2 Jahre vor dem Erdbeben. Amos sagte, Jahwe brüllt von Zion her, aus Jerusalem schallt seine Stimme, da vertrocknen die saftigen Weiden, selbst der Gipfel des Karmel verdorrt. Und jetzt kommen Aufzählungen über 6 Nachbarvölker. Wegen 3 Verbrechen, so spricht Jahwe, wegen 3 Verbrechen, die Damaskus, der erste Adressat, beging, wegen 4 nehme ich es nicht zurück, denn mit eisernem Dreschschlitten zerdroschen sie Gilead. Darum lege ich Feuer an Hazazels Haus. Es frisst Ben-Hadads Paläste, das sind die Könige dort. Den Riegel von Damaskus werde ich zerbrechen. Ich rotte den Herrscher von Sündenthal aus, den Zepterträger von Lusthausen. Die Bevölkerung von Syrien muss in die Verbannung nach Kir, Spruch Jahwes. Der zweite. So spricht Jahwe. Wegen 3 Verbrechen, die Gaza beging, wegen 4 nehme ich es nicht zurück. Ihr seht die Formulierung, die taucht immer wieder auf. Wegen 3 Verbrechen, die jemand beging, wegen 4 nehme ich es nicht zurück. Das ist eine Redewendung. Und das heißt so viel wie, das Maß ist voll, das Fass ist zum Überlaufen gebracht. Und das zeigt die Entschlossenheit, mit der Gott vor sich geht. Also wegen 3 Verbrechen, Vers 6, die Gaza beging, wegen 4 nehme ich es nicht zurück. Denn ganze Völker, ganze Dörfer haben sie entvölkert und die Verschleppten an Edom verkauft. Darum lege ich Feuer an die Mauern von Gaza, damit es seine Paläste frisst. Ich rotte den Herrscher von Aschdod aus, den Zepterträger von Aschkelon. Ekron wird meine Hand zu spüren bekommen und der Rest der Philister wird verschwinden. Spruch Jahwes. Dann Vers 9, der dritte Adressat. Wegen 3 Verbrechen, die Tyrus beging, wegen 4 nehme ich es nicht zurück. Denn ganze Dörfer haben sie entvölkert und die Verschleppten an Edom verkauft und nicht mehr an den Bruderbund gedacht. Darum lege ich Feuer an die Mauern von Tyrus, damit es seine Paläste frisst. So spricht Jahwe wegen 3 Verbrechen, die Edom beging. Wegen 4 nehme ich es nicht zurück, denn es hat seinen Bruder mit dem Schwert verfolgt, hat sein Erbarmen erstickt, seinen Hass immer aufs Neue geschürt. Darum lege ich Feuer an Teman, damit es die Paläste von Bosra frisst. So spricht Jahwe, Vers 13, wegen 3 Verbrechen der Nachkommen Ammons, wegen 4 nehme ich es nicht zurück, denn sie haben Schwangere in Gilead aufgeschlitzt, nur um ihr Gebiet zu erweitern. Darum lege ich Feuer an die Mauern von Rabba, damit es seine Paläste frisst, beim Kriegsgeschrei am Tag der Schlacht, am Sturmtag unter Tosen. Ihr König muss in die Verbannung, er und seine Oberen mit ihm. Spruch Jahwes. Dann geht es weiter im Kapitel 2. So spricht Jahwe, wegen 3 Verbrechen der Leute von Moab, wegen 4 nehme ich es nicht zurück, denn sie haben die Knochen des Königs von Edom zu Kalkstaub verbrannt. Darum lege ich Feuer an Moab, damit es die Paläste von Keriot frisst. Moab stirbt im Kampfeslärm, beim Kriegsgeschrei und Hörnerschall. Ich vernichte seinen Herrscher und alle seine Oberen mit ihm. Spruch Jahwes. Das waren 6 Unheilsankündigungen, Gerichte über die Nachbarvölker von Israel. Und jetzt zieht Gott oder stellt Gott den Fokus scharf, nachdem er die Nachbarvölker drumherum genannt hat, und spricht Gericht gegen sein eigenes Volk. Vers 4 geht es weiter. So spricht Jahwe, wegen 3 Verbrechen, die Juda beging, also das Südreich. Wegen 4 nehme ich es nicht zurück. Gleiche Formulierung wie bei den Nachbarvölkern. Gott sagt mit anderen Worten, Leute, ihr seid auch nicht besser. Ihr seid ganz genauso dran. Denn sie haben Jahwes Weisung verworfen, seine Gebote übertreten und wurden von falschen Göttern verführt, denen schon ihre Väter nachliefen. Darum lege ich Feuer an Juda, damit es die Paläste von Jerusalem frisst. Und jetzt der Fokus ganz eng zugezogen auf Israel. Wegen 3 Verbrechen, die Israel beging, wegen 4 nehme ich es nicht zurück. Denn sie haben den Gerechten als Sklaven verkauft, den Armen wegen einem Paar Schuhe, den Kopf der Hilflosen treten sie in den Staub, die Gebeugten bringen sie um ihr Recht. Vater und Sohn gehen zur selben Hure und entweihen so meinen heiligen Namen. Sie strecken sich aus auf gepfändeten Kleidern. Das tun sie neben jedem Altar. Von Bußgeldern kaufen sie Wein und trinken ihn im Gotteshaus. Dabei hatte ich doch den Amoriter vor ihnen vernichtet, der groß wie eine Zeder war und stark wie eine Eiche. Oben rottete ich seine Früchte aus und unten seine Wurzeln. Ich bin es auch gewesen, der euch aus Ägypten herbrachte, der euch 40 Jahre in der Wüste führte, damit ihr das Land des Amoriters in euren Besitz nehmen konntet. Einige von euren Söhnen ließ ich als Propheten auftreten. Andere eurer jungen Männer wurden Naziräer, also gottgeweihte Männer, die Gelübde abgelegt haben. So ist es doch, ihr Leute von Israel, Spruch Jahwes. Doch ihr gabt den Naziräern Wein zu trinken und habt den Propheten das Weissagen verboten. Passt auf, ich lasse den Boden unter euch schwanken, wie ein Wagen schwankt, der voll von Gaben ist. Dann kann auch der Schnellste nicht mehr entkommen. Dem Starken versagen die Kräfte, auch der Held kann sein Leben nicht retten. Der Bogenschütze wird überrannt, der Schnellläufer rettet sich nicht, auch der Reiter kann sein Leben nicht schützen. Selbst der tapferste Held flieht nackt an jenem Tag. Spruch Jahwes. Wenn ihr meine Verfassung seid, ich brauche mal was, was mich erdet zum Lesen. Wenn ihr gerade euphorisch seid, dann lest so einen Text, lest die ersten beiden Kapitel aus dem Buch Amos. Da geht es richtig zur Sache. Diese Sprüche gegen die Völker habe ich mal versucht nebeneinander zu stellen, damit man schneller eine Übersicht kommt. Sie folgen immer wieder demselben Schema. 6 Städte bzw. 6 Völker sind an der rechten Seite in blau eingekreist, sodass man sieht, Gott spricht jedes Volk an, was drumherum wohnt. Und Gott lässt keines aus. Und Gott spricht das Unrecht an, was die Völker jeweils begangen haben. Damaskus, eiserner Dreschschlitten. Es war tatsächlich so, in einem vorherigen Krieg ist der Herrscher mit einem eisernen Schlitten über die Gefangenen einfach drüber gefahren. Und Gott sagt an der Stelle, Schluss, das geht überhaupt nicht. Ich sehe das, ich nehme das wahr. Das geht nicht. Gaza und Tyrus, die haben Dörfer entvölkert und sie einfach als Sklaven verkauft. Sie rechtlos weggeführt, Menschen nicht als Menschen behandelt. Edom hat Erbarmen einfach fallen gelassen, hat menschenverachtend gehandelt. Und genauso Ammon, indem sie, um ihr Gebiet zu erweitern, einfach Schwangeren den Leib aufgeschlitzt haben. Unglaubliche Verbrechen, was in den Nachbarvölkern vorgefallen ist. Und die Botschaft dabei, die ich aus Amos 1 und 2 rauslese, ist, Gott sieht das Unrecht. Und Gott richtet das Unrecht. Er zieht Leute zur Rechenschaft. Alles, was in den Nachbarvölkern geschehen ist, würden wir heute unter dem Titel zusammenfassen, das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und die sieht Gott. Er nimmt sie wahr. Und das ist keine Drohung, dass Gott sie sieht. Man kann es ja so hören, boah, Gott sieht das. Man kann, wenn man sich aber in die Lage der Unterdrückten versetzt und weiß, Gott sieht das, dann ist es eine Aussage des Trostes. Wenn man sagt, hey, endlich gibt es jemand, der das wahrnimmt. Endlich gibt es jemand, der meine Rechte sieht, dort, wo ich entrechtet worden bin. Endlich gibt es jemand, der das Unrecht, was in meiner Familie geschehen ist, der das wahrnimmt, der was dagegen tut. Das heißt, für diejenigen, die rechtlos behandelt worden sind, für die ist das so tröstlich, dass endlich Gott etwas sieht, dass er nicht drüber hinwegblickt, dass man nicht den Eindruck gewinnt, Gott ist das völlig egal. Und das ist ja genau die Frage, die viele Menschen an Gott haben. Siehst du das überhaupt? Und hier sehen wir, Gott blickt hin und er zieht Leute dafür zur Rechenschaft. Er hat unser deutsches Volk dafür zur Rechenschaft gezogen, was wir in den 40er Jahren getan haben. Wir mussten dafür bluten, wir mussten dafür bezahlen. Unser Volk ist fast platt gemacht worden. Viele Leute sind gestorben dabei. Gott hat es gesehen, was wir anderen Völkern antun. So zieht er genauso andere Völker, andere Herrscher zur Rechenschaft und greift in die Geschichte ein. Und das tut er heute noch. Wir haben eine andere Zeitrechnung als Menschen. Wir sehen ein Unrecht und wir wollen es sofort beheben. Wie gesagt, wir haben eine andere Zeitrechnung, Gott hat auch eine andere Zeitrechnung. Gott behebt Unrecht nicht sofort. Wir sind dort ungeduldig, wir wollen, dass sich sofort was ändert. Aber Gott hat die Welt geschaffen und hat die Menschen geschaffen als eigenverantwortliche Menschen. Das heißt, er greift nicht immer ein, wenn irgendwo etwas schief läuft, sondern er sagt, die Verantwortung dafür, die liegt bei Menschen, bei anderen Menschen. Und an manchen Stellen sagt er in der Bibel, das Maß des Unrechts ist noch nicht voll. Das heißt, er wartet darauf, bis begründet eingegriffen werden kann. Aber er greift ein. Gott greift ein und er handelt. Und dann zieht er in einem nächsten Schritt Juda und Israel zur Rechenschaft. Und es ist interessant, was Gott ihnen vorwirft. Er wirft Juda vor, ihr habt Gottes Weisung verworfen, ihr habt seine Satzungen nicht geachtet und ihr lasst euch von falschen Göttern, von Götzen, die eigentlich gar keine Götter sind, ihr lasst euch davon verführen. Er spricht gar nicht so sehr das an, was im Volk schief läuft, sondern geht dem Ganzen sofort auf den Grund und sagt, hierher kommen eure Probleme, die ihr habt. Eure Verantwortung als Volk ist es, dass ihr in der Verbindung mit mir bleibt. Dass euer Gottesdienst ein richtiger Gottesdienst ist. Dass ihr euch an meine Gebote haltet. Er packt sie sozusagen an der Ecke, wo er sie ins Leben gerufen hat. Er hat gesagt, ich erwähle euch als Volk. Ihr seid mein Volk, Israel. An euch sollen alle anderen Völker erkennen, was es bedeutet, wenn ein Volk Gott nachfolgt. An euch soll man erkennen, wie Gott ist, wie Gott handelt. Und wenn ihr aber dort nicht dranbleibt, wenn ihr in eurer Erwählung nicht lebt, sondern wenn ihr irgendwelchen anderen Geboten nachlauft oder sie brecht, dann geht das Ganze schief, dann repräsentiert ihr das Ganze nicht mehr. Dann lebt ihr jenseits von eurer Erwählung, von dem, wozu Gott euch geschaffen hat. Und an der Stelle kommt dann Unrecht ins Spiel, an der Stelle kommt Ungerechtigkeit ins Spiel, da kommt Hass ins Spiel, Lieblosigkeit, was man eben sieht in der Gesellschaft. Und genauso kreidet er Israel und droht ihnen das Gericht an. Und gleichzeitig erinnert er sie an zwei elementare Bestandteile. Leute, ich habe euch aus Ägypten gerettet. Und er erinnert sie daran, hey, ihr seid mein erwähltes Volk. Und hey, ich habe euch doch das Land gegeben, was ich euch versprochen habe. Das war ich, erinnert euch doch daran. Und wenn wir weiter in das Buch Amos reinschauen, wenn wir die nächsten Kapitel uns in den nächsten Sonntagen vornehmen, dann sehen wir, es folgt ganz viel Androhung, ganz viel Gericht, ganz viel, was Gott seinem Volk vorwirft. Aber es kommt etwas Besonderes. Ich habe eine Folie, wo ich die Gliederung vom Buch Amos aufgeführt habe. Die hilft jetzt mal, um diesen Punkt zu verstehen. Vielleicht können wir die kurz sehen. Es ist eine Tabelle mit drei Bereichen. Amos 1 und 2, ganz links, haben wir eben gelesen. Und dann kommt in der Mitte der Bußruf und die Gerichtsworte. Amos 3, Vers bis 9, Vers 10. Und dann am Ende noch die vier Verse mit den Heilsworten. Ganz links, die acht Sachen, die haben wir gelesen. Und dann diese Gerichtsworte in der Mitte, die werden eingerahmt. Und das ist etwas, was so tröstlich ist im Buch Amos. Jeweils durch dieses Wort, das heißt Erwählungssicherheit, was senkrecht steht. Kapitel 3, Vers 1 und Kapitel 9, Vers 7. Die Gerichtsworte sind eingerahmt dadurch, dass Gott seinem Volk zusagt, ihr seid mein Volk und ihr bleibt mein Volk. Das heißt, alles, was er ihnen androht, hat einen Rahmen, wo Gott ihnen zuspricht und sagt, ihr gehört zu mir und das wird so bleiben von Anfang an, bevor ich damit loslege und am Ende, wenn ich damit fertig bin. Das steht unverrückbar fest. Das heißt, das Gericht, was ich euch androhe, hat nicht zum Ziel, euch auszulöschen, dass es euch nicht mehr gibt, sondern am Anfang steht eure Erwählung und am Ende steht eure Erwählung. Das heißt, das Gericht, was in der Mitte angedeutet wird, angekündigt wird, das ist für das Volk zu einer Art Läuterung, dass sie zur Besinnung kommen. Und Amos ruft sie auf. Er ruft ihnen die Gebote ins Bewusstsein wieder, ruft ihnen ihre Beziehung, ihre besondere Beziehung zu Gott ins Bewusstsein. Und er ruft sie zur Verbindlichkeit auf, zu einem Leben, also einem verbindlichen Leben in der Nachfolge, im Leben mit Gott. Das heißt, es ist kein wahlloses Gericht hier. Es ist nicht einfach einen Kübel auskippen voller Boshaftigkeit, sondern es hat einen Rahmen, das ist begrenzt. Das hat Gott ganz bewusst so hingesteckt. Denn er will an der Stelle, dass sein Volk wieder zu dem wird, was er im Sinn hat. Und er weiß, hey, dann geht es Leuten richtig gut. Das, was ihr momentan erlebt als Volk Israel, ihr erlebt, es sind einige reich, es sind andere arm. Ihr erlebt eine unglaubliche Diskrepanz. Ihr erlebt Ungerechtigkeit, ihr erlebt Neid, ihr erlebt Habgier in eurem Volk. Der Grund liegt daran, dass ihr euch nicht an diese Gebote haltet. Und die Gebote sind, die engen euch nicht ein. Spätestens an der Stelle merkt ihr es. Die Gebote engen euch nicht ein, sondern sie führen euch als Volk und als einzelne Menschen in eine Freiheit. Dann geht es euch gut. Dann lebt ihr in Frieden. Dann lebt ihr in Harmonie miteinander. Das heißt, die Gebote Gottes, die 10 Gebote und andere Gebote richtig verstanden, die schränken das Leben nicht ein, sondern man merkt, wer sich daran hält, der lebt in der Freiheit, der lebt in einem Frieden, in innerem Frieden, in einem Frieden mit Gott. Zurück zu dieser Übersicht, die wir vorhin hatten von dem Gericht Gottes über Israel und dem Gericht Gottes über Juda. Zu dieser Tabelle. Was ist hier die Botschaft? Was kann man zusammenfassen? Wie kann man die Botschaft der ersten beiden Kapitel für die damaligen Leute zusammenfassen? Nochmal die darauffolgende Folie. Israel hat ein besonderes Verhältnis zu Gott. Und es ist ein besonderes Vorrecht. Und damit kommt, mit dem besonderen Vorrecht, kommt eine besondere Verpflichtung Gott gegenüber rein. Und natürlich auch ein besonderes Gericht. Gott hält Israel nicht nur verantwortlich dafür, dass sie Verbrechen gegen Menschlichkeit begehen, sondern auch ihre Gottesbeziehung. Denn dort ist der Ursprung. Dort ist der Ursprung des Verhaltens. Er ruft die Gebote ins Bewusstsein, ruft zur Verbindlichkeit auf. Und Gott sandte schon verschiedene Nöte. Er sandte schon Hungersnöte, er sandte Dürre, er sandte Ungeziefer. Und irgendwie haben sich die Menschen nicht zu ihm gewandt. So verbalisiert das Amos. Jetzt bleibt also nur noch das Gericht Gottes. Und dass Gott schweigt, dass er sich irgendwie nicht zu Wort meldet, dass er nicht antwortet, dass er ja stumm ist einfach, das ist bei Amos Teil des Gerichtes. Dass die Menschen das Gefühl haben, Gott, du bist so weit weg, wir spüren gar nichts von dir, wir erleben dich gar nicht. Das ist bei Amos Teil des Gerichtes. Das heißt, Gott sieht das Unrecht und Gott richtet das Unrecht. Das ist das, was wir sehen aus dem ersten Teil, aus dem Gericht über die Völker. Und dann im zweiten Teil sehen wir, Gott zieht das eigene Volk besonders zur Rechenschaft. Das Volk Israel. Was heißt diese Botschaft heute? Das war die Botschaft für das Volk damals, für die Menschen damals. Was ist die Botschaft für uns heute? Für Menschen, die Gott nachfolgen, für Menschen, die sich für Gott interessieren, die vielleicht Gott nicht nachfolgen. Da muss man Übersetzungsarbeit leisten. Du kannst das nicht einfach so lesen und sagen, 1:1 Übertragung. Und das ist der Schritt, den ich jetzt abschließend tun möchte. Amos Botschaft für heute, das ist die letzte Folie. Es dauert noch ein bisschen, also das war nur die Ankündigung, dass die Folie jetzt kommt. Sorry, wenn ich euch jetzt, ich möchte euch nur nicht so lange hier vorne sitzen haben, noch 10 Minuten oder so. Gut. Was bedeutet das heute? Der erste Punkt ist dasselbe. Gott sieht Unrecht genauso heute. Er sieht Unrecht, wie es Völkern in Afrika angetan wird, wie es Frauen in Afrika angetan wird, Genitalverstümmelung. Gott sieht das. Er sieht korrupte Herrscher heute genauso. Er sieht, was im Südsudan passiert. Er sieht die Enthauptungen von Leuten im Nahen Osten. Er sieht aber auch die Ungerechtigkeit bei uns, in unserem Volk, in unserem Land. Gott sieht die Ungerechtigkeit, wenn Frauen ohne Pass in irgendwelchen Bordellen anschaffen müssen. Er sieht die Ungerechtigkeit. Er sieht die Ungerechtigkeit, die von Herrschern herkommt. Er sieht die Ungerechtigkeit, die aus der Wirtschaft kommen kann. Aus ungerechten Arbeitsverhältnissen. Aus Korruption. Gott sieht die Ungerechtigkeit. Und er wird auch Leute zur Rechenschaft ziehen dafür. Gleichzeitig gibt es eine längere Perspektive. Und die habe ich schon vorhin angedeutet. Gott sieht nicht nur unser jetziges Leben. Er sieht nicht nur unsere 80, 90 oder 100 Jahre, die wir hier leben. Sondern er sieht eine ewige Perspektive. Er sieht mehr, er sieht weiter. Und er sagt, wenn dein Leben hier alles ist, wenn das alles ist, was du jetzt lebst, und dir geht's schlecht, du hast ein blödes Leben, du bist in einem falschen Land geboren, du hast das falsche Geschlecht, dann gäbe es für dich keine Hoffnung. Das wäre die brutale Realität, wenn man nur von einem Leben im Jetzt ausgeht. Es gäbe keine Hoffnung. Und gleichzeitig wächst der Druck für das jetzige Leben unermesslich. Denn dann müsstest du in deinen 80, in deinen 90, in deinen 100 Jahren das Glück auf Erden finden. Da müsstest du in dieser Zeit alles reinpressen, damit du in der Zeit am besten alles erlebst. Und du schaffst es nicht. Du hast keine Chance, du kriegst das nicht hin. Du bist auf der falschen Schule gewesen, du hast die falschen Freunde, Dinge, die du nicht mehr rückgängig machen kannst. Vielleicht hat der eine den Eindruck, ich habe die falschen Eltern, falsche Familie, falsches Land, falscher Kontinent, falscher Ort, falsche Zeit zur Welt gekommen. Mit diesen Voraussetzungen lebst du einfach. Und wenn es darum ginge, aus den 80, 90 Jahren das meiste rauszuholen, werden wir scheitern. Das geht nicht. Und gleichzeitig ist es brutal, dann zu wissen, wenn dieses Leben schiefläuft, ist es eben so. Das ist eine fatale Botschaft. Gott sieht eine viel längere Perspektive. Er sieht nicht nur die 80, 90 Jahre, die wir leben, sondern sieht unser Leben in der ewigen Perspektive. Und selbst wenn dann in unserem Leben wir Dürrephasen haben, ist es möglich, dass man sagt, das ist nur ein Teil von meinem Leben gewesen. Im Lichte der Ewigkeit kann das vernachlässigenswert klein sein. Und das sage ich jetzt niemandem einfach so, dir geht es gerade nicht schlecht, denk an die Ewigkeit, geht es dir besser. Völlig falsche Botschaft. Völlig falsche Botschaft. Sondern das sage ich, weil Gott sieht, hey, unser Leben hier, was wir jetzt leben, so wie wir es auf der Erde leben, das ist ein kleiner Teil. Und es kann helfen, wenn wir uns vergegenwärtigen, hey, das ist wirklich nur ein kleiner Teil. Es gibt noch mehr und ich muss einerseits nicht mein ganzes Glück hier finden, denn das erlegt uns einen ungemeinen Druck auf. Und gleichzeitig auch, wenn es uns hier in dieser Zeit mies geht, schlecht geht, dann heißt das nicht, dass es immer so sein muss. Denn Gott schafft eine neue Welt. Und das ist kein billiger Trost auf das Jenseits. Die Botschaft von Amos ist auch, dass Gott ein Gott aller Völker ist. Und es gibt so ein Wissen, was mit der Schöpfung kommt, von Gut und Böse. Das ist in jedem Menschen drin. Egal, ob er an Gott glaubt oder nicht an Gott glaubt. Dieses Wissen um Gut und Böse, das liegt in jedem Menschen drin. Da kommen die Menschenrechte unter anderem her. Da kommt dieses Wissen her, ich kann keine Menschen einfach was Böses antun. Das lässt das Gewissen der meisten gesunden Menschen nicht zu. Und auf dieser Grundlage wird Gott Menschen ansprechen und wird Gott Menschen zur Verantwortung ziehen. Auf der Grundlage der Mitmenschlichkeit. Denn die Völker, an die sich Amos wendet hier, sie haben Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Jeder Mensch trägt etwas Göttliches in sich. Und die Völker, die Amos anspricht, die haben das nicht respektiert, sondern die haben Menschen einfach untergebuttert. Sie haben die Würde missbraucht und sie haben Menschen nicht als Menschen geachtet. Und deshalb zieht Gott sie an der Stelle zur Rechenschaft. Gott sieht das Unrecht und Gott richtet das Unrecht. Der zweite Teil, das von Gottes Volk Christen heute, stehen genauso in besonderer Verantwortung. Jetzt könnte man meinen, boah, das ist ja ein ganz schöner Druck. Wenn ich mir das im Alten Testament ansehe, das Volk Israel muss so leben und wenn es nicht so lebt, dann kommt Gericht. Das ist im Neuen Testament ad absurdum geführt. Durch Jesus. Weil durch Jesus die Freiheit kam. Kurzer Einschub noch. Jesus legt einen ähnlichen Maßstab an. Er setzt das vom Alten Testament fort. Er ruft zur Gottesliebe auf, er ruft zur Nächstenliebe auf und er setzt dem Ganzen noch die Krone auf und sagt, liebt eure Feinde. Freunde lieben, kann jeder, kein Ding. Aber Feinde lieben, das setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Die Botschaft der Bergpredigt. Aber gleichzeitig wird im Neuen Testament, und das ist die Botschaft, die relevant ist für uns heute, wird sichtbar, Jesus hat das erfüllt. Den Maßstab, den wir nie erfüllen können, das, was wir nie erreichen können, diese Gottes-Ebenbildlichkeit, diese Heiligkeit Gottes, die wir nie erreichen können, das hat Jesus erfüllt. Jesus begnadigt uns vor Gott. Dafür, wo Völker damals büßen mussten, Israel, die mangelnde Beziehung zu Gott, die mangelnde Hingabe zu Gott. Dafür werden nicht wir zur Rechenschaft gezogen heute. Du wirst nicht zur Rechenschaft gezogen dafür, sondern Jesus hat dafür bezahlt. Er hat die Sünde bezahlt. Und die Botschaft des Neuen Testamentes ist, für die, die an Jesus glauben, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Da gibt es keine Anklage mehr. Das heißt nicht, dass sie machen können, was sie wollen. Denn das macht Jesus genauso deutlich in seinem Anspruch, den er bringt. Und diese Gnade Gottes, die du erfährst, wenn du dich an Jesus wendest, wenn du sagst, Jesus, ich kann nicht so leben, wie ich eigentlich leben sollte. Ich kann deinem Maßstab nicht entsprechen. Danke, dass du für meinen Mist bezahlst. Danke, dass du die Sachen ans Kreuz genagelt hast, dass du dich dafür bestrafen lassen hast. Das befreit uns, diese Gnade, die uns Gott da entgegenbringt, das befreit uns. Dass wir gleichzeitig den Anspruch Jesus nacheifern können. Nicht aus dem Gefühl heraus, ich muss es machen, um mir Gottes Liebe zu verdienen. Die ist ein Geschenk, die können wir nicht verdienen. Sola gratia. Die Gnade ist ein Geschenk. Aber der Anspruch kommt an der Stelle rein, sie befreit uns die Gnade. Und sie befreit uns so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Wir werden das zum Teil schaffen. Wir werden auf die Nase fallen dabei. Du hast Siege und du hast Niederlagen dabei. Aber die Gnade Gottes, die befreit uns, Ungerechtigkeit in unserer Welt zu beenden. Wie ist das jetzt in unserer Welt? Wie ist das mit Ungerechtigkeit? Wie ist das, wo Gott schweigt? Wo ist Gott bei Überschwemmungen? Wo ist Gott, wenn Menschen unterdrückt werden? Gott ist da. Er wird Menschen zur Rechenschaft ziehen. Aber gleichzeitig hat er Menschen befreit und Menschen befähigt, etwas dagegen zu tun. Wenn wir an Dietrich Bonhoeffer denken, er war ein Widerstandskämpfer. Und er hat nicht nur gebetet gegen Hitler. Er hat was unternommen dagegen. Er war nicht so einfach ein frommer Schwätzer, der gesagt hat, alles Mist hier, Gott, du müsstest mal eingreifen. Ich faste jetzt und bete und Gott muss was machen. Hat er auch gemacht. Aber er ist selber aktiv geworden. Die Beendigung der Sklaverei. Da haben nicht nur Leute gebetet und gehofft, dass alles besser wird, sondern es haben Christen ganz bewusst gesagt, ich lasse meine Sklaven frei. Auch wenn ich vielleicht vor einem Jahr noch biblisch argumentiert habe, dass Sklaverei richtig ist. Jetzt bin ich zu der Überzeugung gekommen, ich habe etwas kolossal falsch gemacht und entschädige meine Angestellten hier, die gewesen sind. Entschuldige mich bei ihnen und lasse sie frei. Bis es dann irgendwann mal die Institutionalisierung aufgehoben wurde, war ein langer Weg. Aber auch dafür haben Leute gekämpft, weil sie befreit waren durch Christus und weil sie gesagt haben, diese Ungerechtigkeit können wir nicht länger dulden. Die muss beendet werden. Und das sehen wir in vielen Bereichen in der Geschichte. Bis hin zu einem, der noch nicht abgeschlossen ist weltweit. Unterdrückung von Frauen, Gerechtigkeit, Mann und Frau. Selbst in Deutschland haben wir noch nicht so super lange das Wahlrecht für Frauen. Das hat sich bis in das jetzige Jahrhundert, also bis in das jetzige 20. Jahrhundert war das, bis ins vorherige Jahrhundert hat sich das durchgezogen. Dass es bei uns gesetzeskonform war, dass Männer wählen durften und Frauen Menschen zweiter Klasse gewesen sind. Das ist bis heute noch nicht ganz überwunden. Und auch da gab es Männer und Frauen, die gesagt haben, wir kämpfen dafür, dass es Gerechtigkeit gibt. Christus hat uns befreit und er sagt in der Bibel, es gibt an der Stelle keinen Unterschied, keinen Rangunterschied zwischen Mann und Frau. Beide sind im Bild Gottes gleich geschaffen. Und deshalb kämpfen wir dafür, dass es nicht nur theoretisch auf dem Papier steht, sondern dass es in der Praxis auch gelebt wird. Welche Unterschiede siehst du? Welche Ungerechtigkeiten siehst du in der Gesellschaft? Wo schreit bei dir Unrecht zum Himmel? Wo kriegst du einen Brechreiz? Wo sagst du, geht überhaupt nicht? Geht mir auf den, kotzt mich an. Kann nicht wahr sein. Was piept dich an in unserer Gesellschaft? Wo du selber sagst, kann doch nicht wahr sein. Vielleicht ist hier der Punkt, wo Gott dich gebrauchen will. Die Freiheit, die du in Christus hast, zu leben und zu sagen, hier muss doch mal was gemacht werden. Hier muss was getan werden. Wir haben in unserem Land genug Punkte, wo angepackt werden könnte, wo angepackt werden müsste. Wo die Freiheit, die wir in Christus haben, ausgelebt werden kann. Wo die Liebe, die wir selber empfangen haben, dass du begnadigt worden bist, wo andere noch längst nicht dabei sind, wo andere noch darauf warten. Wo du sagst, da müsste doch mal jemand was tun. An der Stelle bist du gefragt. Und gleichzeitig ist das nicht dein Weg, dir den Himmel zu verdienen. Ist das nicht dein Weg, dir Gottes Gerechtigkeit zu verdienen. Die Gerechtigkeit, nach der Israel geschrien hat, wofür sie angeklagt worden sind im Alten Testament, die hat Christus erwirkt. Die bekommst du gratis, die bekommst du geschenkt, wenn du dich Gott zuwendest. Und gleichzeitig die Ungerechtigkeit, an der Menschen gelitten haben, gegen die können wir angehen, aus der können wir was tun. Also, Schlusswort. Ich glaube, jetzt könnt ihr euch auf den Weg machen. Augen auf diese Woche, wenn du in dieser Woche unterwegs bist. Wo siehst du Ungerechtigkeit? Was liegt in deiner Macht, wo du einfach was beheben kannst? Manchmal wirst du nicht das System verändern können, aber du kannst für einen Menschen einen Tag verändern. Du kannst für einen Menschen eine Stunde verändern. Das liegt locker in deiner Macht. Und indem du das tust, wirst du merken, was alles möglich ist. Da wirst du merken, was du bewirken kannst. Und Gott wird dein Verlangen und dein Gebet in dir, er wird es hören. Und er wird deine Einflussmöglichkeiten vergrößern. Davon bin ich überzeugt. Er wird dir Gelegenheiten schenken, wo du dich weit aus dem Fenster lehnen kannst, wo du Dinge beheben kannst in unserer Stadt. Es gibt auch Möglichkeiten, wo du einfach Aufmerksamkeit auf Dinge lenken kannst. Es gibt ganz viele Kampagnen in unserem Land, wo du ein Teil davon werden kannst. Da will ich gar nichts nennen, vorschreiben. Google es einfach mal. Du bekommst die Werbeprospekte. Du bekommst die Informationen von Organisationen, wo du einfach darauf hinweisen kannst. Ob das Brot für die Welt ist, ob das andere sind, egal, völlig egal. Aber du kannst was bewirken. Du kannst was voranbringen, weil Gott uns dazu befreit. Das ist die Botschaft von Amos für uns heute.